ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Es ist 9 Uhr. Antenne Brandenburg. Willkommen, liebe Hörer, zum Programm von Antenne Brandenburg und wir eröffnen es mit Nachrichten. Über 25.000 Mandate sind zu vergeben. In den Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder bewerben sich heute etwa 51.500 Kandidaten um diese Abgeordnetenplätze in den kommunalen Parlamenten.
Natürlich ist es jetzt weder 9 Uhr, es ist 18 Uhr und 6 Minuten. Noch ist hier Antenne Brandenburg, sondern Radio 1. Noch haben wir in den Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder Wahlen, denn heute ist der 10. Mai 2025. Aber wir erinnern hier im Radio 1 Medienmagazin an den Sendestart von Antenne Brandenburg vor 35 Jahren. Sie haben es gerade gehört, wie das losging. Außerdem sehen wir auf die neue Bundesregierung unter dem Aspekt der Medienpolitik und am Ende erinnern wir aus Anlass des Todes von Andreas Hahn an ihn und seine Sendung Der Sonne entgegen. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
So, und natürlich müssen wir ja den nächsten Studiogast erstmal nochmal vorstellen. Michael Meyer ist im Studio, während wir hier noch fleißig weitere Leitungen aufgebaut haben. Hier ist heute alles fast live und das war so ähnlich jetzt eben, hatte ich das Gefühl, wie seit Mittwoch, als die Bundesregierung gewählt wurde, Micha. Eben beim ersten Versuch, unsere Schaltgäste dazu zu bitten, hat es nicht geklappt, aber beim zweiten Wahlgang ist alles in Ordnung. Denn, das müssen wir sagen, normalerweise ist ja die Medienpolitik Ländersache, aber es gibt ja einen neuen Digitalminister und einen Staatsminister für Kultur und Medien. Und damit könnte vielleicht Bewegung kommen in die medienpolitischen Themen, die in den letzten Jahren weniger oder gar nicht in Bewegung gekommen sind. Also die Medienwirtschaft, aber auch Medienpolitiker erwarten sich jedenfalls einiges von der neuen Bundesregierung. Micha, was steht denn drin im neuen Koalitionsvertrag? Du hast ihn noch gelesen.
Ja, also der Abschnitt, in dem es um Kultur und Medien geht, ist ja nicht sehr lang. Es sind etwa anderthalb Seiten. Da geht es auch nicht nur um Medien im engeren Sinn, sondern auch zum Beispiel um den Schutz von Clubs als Kulturinstitutionen etwa. Oder es geht um die Förderung der Games-Industrie oder auch um die Reform der Filmförderung. Aber was nun die Medien im engeren Sinn angeht, da ist viel von Sollen und vier Planen die Rede. Das sind also Absichtserklärungen. Und da ist erfreulicherweise so ein Geist zu lesen, der in die Richtung geht, also wir wollen die bundesdeutsche Medienlandschaft schützen und weiterentwickeln und stärken. Also immer im Hinterkopf haben natürlich, dass Medienpolitik eigentlich Ländersache ist. Interessant fand ich zum Beispiel eine Stelle, in der es darum geht, dass Online-Plattformen für Medieninhalte zahlen sollen, also für die Rechte von Kreativen. Ich zitiere mal, wir prüfen die Einführung einer Abgabe für Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen und die Erlöse sollen dem Medienstandort zugutekommen. Nun ist aber natürlich die Frage, und es wird spannend sein zu verfolgen, wie das gehen soll, also wer das organisiert, wie hoch diese Abgabe sein wird. Aber diese Absichtserklärung fand ich erstmal interessant. Und interessant ist auch, dass man sich gezielt gegen Hetze und Desinformation im Netz einsetzen will. Also man will verschärft dagegen vorgehen. Ein bisschen unklar ist mir aus dem Koalitionsvertrag, ob dafür nur eine neue Behörde oder ein neues Gremium eingerichtet werden wird. Aber man will auf jeden Fall in dem Bereich aktiver werden als bisher.
Nun gibt es ja seitens der Medienwirtschaft auch ein paar Dauerbrenner-Themen, etwa seitens der Zeitungsverleger und auch teilweise auch Zeitschriftenverleger, die haben ja ähnliche Probleme, die sich seit Jahren eine Förderung wünschen. Zum Beispiel, wenn es um die Zustellung der Zeitung in dem Fall geht. Was ist denn da geplant?
Ja, also das ist seit 10 oder noch mehr Jahren ein Thema in der Branche. Also, dass die Zustellungskosten der gedruckten Zeitungen explodieren und die Zeitungsverlage eine Unterstützung sich dafür wünschen und einfordern. Eine Überlegung, die auch bereits seit 10 Jahren oder mehr diskutiert wird, ist die Absenkung der Mehrwertsteuer für Zeitungen und Zeitschriften von 19% auf 7%, also ähnlich wie es jetzt im Gastrogewerbe geplant ist. Und diese Absenkung war nun eigentlich auch für die Zeitung im Gespräch im Koalitionsvertrag, entfiel dann aber doch wieder, was für Jörg Eggers, er ist Hauptgeschäftsführer des Verlegerverbands BDZV, schon eine Enttäuschung ist, zumal es diese Regelung eines reduzierten Umsatzsteuersatzes auch in anderen europäischen Ländern gibt.
Die ursprünglich im Entwurf enthaltene Absenkung der Mehrwertsteuer für die Presse, die ist in letzter Minute aus dem Koalitionsvertrag gestrichen worden. Und das ist aus unserer Sicht ein fatales Signal. Und auch sonst ist für die freie Presse wenig Positives im Koalitionsvertrag enthalten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gleich nach dem Start der neuen Regierung Gespräche aufnehmen werden, um diese Situation, um die Rahmenbedingungen für die Presse zu verbessern.
Eine weitere Regelung bzw. Absichtserklärung ist, dass die Gemeinnützigkeit von Medien gestärkt werden bzw. überhaupt erstmal anerkannt werden soll. Was hat das denn damit auf sich?
Ja, das ist eine Geschichte, die auch schon seit Jahren diskutiert wird. Also dabei geht es um nicht kommerzielle, also nicht gewinnorientierte Medien. Also es gibt ja seit einigen Jahren journalistische Startups wie Korrektiv oder Krautreporter, die kennt man ja. Es gibt auch lokaljournalistische Projekte, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, wie Rums in Münster, 4.0 in Düsseldorf oder Carla in Konstanz. Und dieses Startups funktionieren mal besser, mal schlechter, aber sie wünschen sich allesamt, dass Spenden absetzbar sind, also dass die Gemeinnützigkeit dieser Medien anerkannt wird, weil klar, dann kann man mehr und besser Spenden einwerben. Und Stefan Weichert, Medienwissenschaftler in Hamburg, unterstützt diesen Plan seit langem. Er hat zum Teil auch Lobbyarbeit in der Politik betrieben und sieht sich da jetzt gewissermaßen auf der Zielgeraden.
Ich habe mich aber gefreut, dass die Gemeinnützigkeit jetzt wieder, muss man ja sagen, wie im vorigen Koalitionsvertrag auch genannt wird und es auch versprochen wird und ich jetzt auch davon ausgehe, weil das eigentlich eine CDU-Idee ursprünglich mal war, dass es diesmal auch umgesetzt wird. Also ich habe da sogar keine Zweifel dran, dass es umgesetzt wird und dass es jetzt drinsteht und aufgenommen worden ist. Mein Gefühl ist auch, jetzt haben wir auch mit unserer Lobbyarbeit in Anführungszeichen auch was erreicht nach all den Jahren. Wie das am Ende und wann das am Ende umgesetzt wird, dazu haben wir in dem Paper ja jetzt Vorschläge erarbeitet, also wie sieht so eine Roadmap aus. Dadurch, dass es jetzt schon im Koalitionsvertrag steht, habe ich das Gefühl, dass das relativ schnell gehen könnte.
Stefan Weichert und auch sein Mitstreiter Leif Kramp werden wir hier gleich im Medienmagazin noch ausführlicher hören. Dann sprechen wir mit den beiden Medienwissenschaftlern über ihre Papiere. Aber bleiben wir mal beim Digitalen. Was ist denn da geplant, Michael, im Koalitionspapier genau?
Nee, ein bisschen was habe ich ja schon am Anfang erzählt. Man will eine Online-Abgabe der Plattform für Medieninhalte prüfen und damit die bundesdeutsche Medienindustrie stärken. Und man will, Zitat, systematisch eingesetzte manipulative Verbreitungstechniken wie der massenhafte und koordinierte Einsatz von Bots und Fake-Accounts verbieten. Wir werden durchsetzen, dass Online-Plattformen ihren Pflichten hinsichtlich Transparenz und Mitwirkung gegenüber der Aufsicht nachkommen, sowie eine verschärfte Haftung für Inhalte prüfen. Also das klingt alles jetzt erstmal sehr gut, aber die Frage ist, wie man das umsetzen wird, aber das ist alles noch recht unklar zum jetzigen Zeitpunkt.
Kommen wir mal zu den Personalentscheidungen. Zum einen den Digitalminister Carsten Wildberger, der kommt ja von Media Saturn, von der Holding GmbH, zum anderen aber auch den Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, den kennt man ein bisschen, weil er ja auch in den Medien vorkam. Fangen wir mal mit Wildberger an. Er war rund für 1000 Filialen vom Mediamarkt und Saturn europaweit zuständig. Was spricht denn nun für den Mann? Dass er weiß, was digitale Autobahnen sind oder dass Geiz geil ist?
Gute Frage. Naja, er hatte die Firmen Mediamarkt und Saturn also gewissermaßen durchdigitalisiert, wenn man so will. Also hat da Expertise bei dem Thema. Aber ich habe mich das auch gefragt und habe die Frage mal weitergereicht an Markus Beckedahl. Er ist ja Netzexperte und einer der Mitgründer der Konferenz Republika. Und er hat was aufgeschrieben und hat mir mal ein Statement zugeschickt, was er von Wildberger hält, beziehungsweise was seine Erwartungen an den Mann sind.
Ob ein Manager ohne Verwaltungserfahrung ein Ministerium führen wird, muss er noch unter Beweis stellen. Auch lasse ich mich mal überraschen, ob er lediglich aus technokratischer Sicht auf das Thema blickt und die Digitalisierung vor allen Dingen unter wirtschaftlichen Aspekten gestalten wird. Oder ob er auch die vielen gesellschaftspolitischen Fragestellungen im Blick hat und hier den Dialog führen will. Denn Digitalpolitik ist nicht nur Machtpolitik, sondern sie ist vor allen Dingen auch Gesellschaftspolitik.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was Wildberger wie schnell dann umsetzen kann, da sind ja dann auch die Länder gefragt. Denn vieles kostet natürlich Geld. Aber interessant ist es schon, dass ein Digitalministerium überhaupt eingeführt wurde. Im Übrigen auch mit zwei Staatssekretären ausgestattet. Thomas Jarzombek und Philipp Amthor von der CDU. Also das ist zumindest ein Statement, dass man da an die Themen ran will, die in den letzten Jahren so ein bisschen liegen geblieben sind. Aber wie gesagt, was er umsetzen kann, da ist Wildberger nicht alleine, sondern eben eben auch von Entscheidungen anderer abhängig, also nicht zuletzt auch von denen des Bundesfinanzministers.
Kommen wir jetzt, ich habe ihn schon als Medienmann angekündigt, Wolfram Weimer, der war ja unter anderem mal Chef bei der Welt, beim Focus, bei Cicero, das hat er sogar gegründet. Was kann man von ihm erwarten?
Also ich habe mal rumtelefoniert so in der Medienbranche und habe mit mehreren Verbänden und Medienjournalisten und anderen Machern gesprochen und die sagten alle, also ohne sich jetzt zitieren lassen zu wollen, dass er zumindest mehr oder deutlich mehr Ahnung hat vom Mediengewerbe, denn von der Kultur. Also mit anderen Worten, in der Kulturbranche ist er jetzt nicht so gut gelitten wie in der Medienbranche. Die Kultur hat sogar eine Petition gegen ihn aufgesetzt. Also bei den Medien kennt er sich deutlich besser aus. Was einige denken lässt, man habe mit ihm also gewissermaßen einen guten Ansprechpartner, wenn es um die Probleme der Branche geht. Und da würde ich sicherlich zustimmen. Also was er umsetzen kann und wie schnell in Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Auch hier muss man wieder sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, das muss man dann abwarten.
Wir haben ihn zumindest für den Sommer angefragt und eine Zusage bekommen. Weimar will sich also zunächst erstmal mit dem Regierungsgeschäft vertraut machen. Aber wir vertiefen das Thema Bundespolitik, Medienpolitik gleich mit den zwei angekündigten Medienwissenschaftlern Stefan Weichert und Leif Kramp nach dieser Musik.
Wir werden ein Policy Paper arbeiten, einen Mehrpunkteplan für die neue Bundesregierung, für die Koalitionsverhandlungen. Wir wollen uns da aktiv einbringen.
Das war am 15. Februar das Medienmagazin. Sie hörten eben Stefan Weichert, Dr. Stefan Weichert vom WOKA-Institut für digitale Resilienz. Und wir haben tatsächlich jetzt mit der digitalen Resilienz auf technischem Gebiet zu kämpfen. Ich frage mal in die Leitung, Stefan, bist du da? Dann sprich bitte jetzt. Hallo, Grüßchen.
Hallo, guten Abend, ich bin da.
Sehr schön. Und auf der anderen Leitung haben wir deinen Kompagnon und Mitstreiter seit Jahren, tretet ihr auch ab und zu mal im Doppelpack auf. Das ist Leif Kramp, Dr. Leif Kramp vom Zentrum für Medien, Kommunikations- und Informationsforschung der Universität in Bremen. Auch ein Hallo nach Bremen.
Ja, guten Abend, kann man ja schon sagen jetzt.
Ja, ja, also insofern sind wir digital resilient, auch wenn wir es ursprünglich gedacht haben, euch ein bisschen noch schöner über die Ätherwellen von Radio 1 zu präsentieren, also in voll HiFi. Aber darum geht's nicht, sondern es geht um euer Policy Paper, was ihr in der Sendung im Medienmagazin am 15. Februar ja vorgestellt hattet, aber noch nicht inhaltlich ausformuliert hattet, sondern ihr kamt gerade von einer Konferenz und habt gesagt, wir schreiben uns mal alles auf, was die neue Bundesregierung machen soll. Zuerst vielleicht, Stefan, was ist denn von euren Forderungen nicht im Koalitionspapier drin?
Oh, eine ganze Menge. Also ich würde sagen, 99% dessen, was wir fordern, ist nicht im Koalitionsvertrag enthalten. Aber wir sind ein bisschen froh und stolz auch darüber, dass der sogenannte gemeinnützige Journalismus da jetzt Eingang gefunden hat und man zumindest in Aussicht gestellt hat, sich um dieses Thema jetzt zu kümmern, dass das in der Abgabenordnung verankert wird, also der gemeinnützige Journalismus eine Rechtssicherheit bekommt. Das hat uns schon mal sehr gefreut. Es sind ja auch noch ein paar andere Themen drin, wie Michael Mayer eben gesagt hat, also die Desinformationsbekämpfung. Da haben wir natürlich auch sehr viel zu gefordert und gearbeitet, also Medienresilienz im Sinne von KI-Desinformation bekämpfen. Das ist ein Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt und das habe ich im Koalitionsvertrag auch gelesen. Aber es ist halt alles sehr wenig konkret. Es sind, man könnte sagen, vor allem Lippenbekenntnisse dort und jetzt muss man eben schauen, was ist die Regierung oder die einzelnen Ministerien, was sind die bereit umzusetzen?
Michael Mayer ist noch im Studio und er hat auch gleich noch eine Frage.
Ja, und zwar, ich wollte mal fragen, und zwar, wie du das siehst, und zwar, nun gab es ja seit Jahren die Debatte oder die Forderung, dass es jetzt ein eigenes Digitalministerium gibt. Also ich habe es ja gesagt, das wird ja jetzt eingeführt oder beziehungsweise ist ja sogar schon am Arbeiten. Ist das denn eine grundsätzliche Verbesserung oder wie siehst du das?
Vielleicht kann Leif Kramp antworten.
Ja, gerne. Es hat, ja, also ein Ministerium zu schaffen, ist in erster Linie nicht die Lösung, aber es ist jetzt, wie es anmoderiert wurde, wenn man es mal sagen und kommuniziert wurde bisher, ist es zumindest ein Hoffnungsstreif, weil tatsächlich bisher das Digitale ja doch eher ein Annex war und ein bisschen ungeliebtes Kind in den anderen Ministerien beziehungsweise in den anderen Ministeriumskontexten, die es da gab. Also insofern glaube ich auch von Forschungsseite wird es geteilt, dass hier die Digitalisierung als tatsächlich gesamtgesellschaftliche Entwicklung die auch in voller gesellschaftlicher und soziokultureller Breite ja respektiert werden muss und tatsächlich auch viele Herausforderungen mit sich bringt, dass das jetzt tatsächlich ein Programm, ein politisches Programm erhält, das ansprechend ist und das tatsächlich auch viele Probleme aufgreift, die wir unter anderem in der Journalismus-Transformation haben, die wir aber natürlich auch in allen möglichen Wirtschaftssektoren haben. Und da wurde vorhin schon in dem Beitrag, auch vielen Dank für diesen informativen Input zu Beginn der Sendung, diese Einschätzung wird durchaus auch breit geteilt, dass natürlich eine nur rein ökonomische Sichtweise hier zu kurz greifen würde. Also insofern gibt es da sicherlich viele Augen, die jetzt die Entwicklung betrachten in Berlin.
Stefan, möchtest du ergänzen?
Ja, also ich finde, so ein bisschen liegt hier der Hase im Pfeffer begraben in der Ressorttrennung. Also es gibt ja das Bundeskultur- und Medienministerium, was direkt beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Dann gibt es jetzt das Digitalministerium. Es gibt viele Themen, die Medien betreffen, die im Finanzministerium oder auch sogar im Wirtschaftsministerium verhandelt werden. Also ich finde, in meiner Betrachtungsweise ist die Frage, ob diese Ministerien bereit sind, an diesen Themen auch zusammenzuarbeiten. Denn sonst verliert sich das irgendwo in Fachdiskursen und man kommt gar nicht auf einen Nenner. Wenn wir jetzt mal als Beispiel den gemeinnützigen Journalismus nehmen, das ist erstmal ein juristisches Thema, das ist ein Thema der Steuerreform, des Steuerrechts. Aber eigentlich geht es ja um die Erleichterung für gemeinwohlorientierten und gemeinnützigen Journalismus, wo man eher gefühlt sagen würde, das ist jetzt vielleicht beim Bundeskultur- und Medienministerium besser aufgehoben. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das funktioniert. Und der Zuschnitt des jetzigen digitalen Ministeriums, da geht es aus meiner Sicht vor allem um Technologieförderung. Und ich bin sehr unsicher, ob da die Zusammenarbeit sinnvoll funktionieren wird.
Nun kann man ja als Außenstehender sicherlich dann zugucken wie bei so einem, Fußballspiel und überlegen, also wer hat jetzt nun was und kann schimpfen und so weiter. Habt ihr denn zumindest als Medienwissenschaftler irgendeinen Zugang zur Bundesregierung, dass sie mehr als nur eure Website digitale-resilienz.org zur Kenntnis nehmen, wo ihr ja auch das Policy Paper mit angefeatured habt? Oder seid ihr jetzt raus aus diesem Prozess? Vielleicht live zuerst? Ja, live ist live. Gut, dann an dich die Frage, Stefan. Live ist offenbar nicht mehr in der Leitung.
Also wir haben ziemlich sicher Einfluss genommen auf die Beratung dieser Arbeitsgruppen, die es vorher gab, um den Koalitionsvertrag auszufertigen. Da hat es sozusagen Beratung gegeben. Unser Papier wurde zur Kenntnis genommen. Insofern rechnen wir uns das auch ein bisschen zu, dass das jetzt in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden hat. Jetzt, wie die Umsetzung aussieht und wie da unsere Chancen stehen, darauf aktiv Einfluss zu nehmen, hängt da so ein bisschen von der Gesprächsbereitschaft der Politik selbst ab, speziell von der Medienpolitik, von den Sachpolitikern sozusagen, aber eben auch jetzt von Wolfram Weimer als neuem Bundeskultur- und Medienstaatsminister.
Ja, wie zugänglich ist denn er? Also ich kenne ihn aus diversen Zusammenhängen von Medienkongressen. Er hat uns auch mal ein Interview gegeben, als er CIZO gegründet hat. Also ist ein Mensch, der auch zuhören kann?
Also bisher noch gar nicht. Also wenn er jetzt die Sendung hört, würde ich sagen, lieber Wolfram Weimer, wir wollen reden. Wir haben natürlich unsere Anfragen brav rausgeschickt an das Ministerium. Die wird auch bearbeitet. Aber das alles muss ja zeitnah passieren. Es nutzt uns wenig jetzt, wenn unsere Forderungen erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr zur Kenntnis genommen werden. Also ich bin da zuversichtlich, dass der neue Bundeskultur- und Medienstaatsminister hier reagiert und uns empfängt in seinem Büro und wir ihm dieses Papier dann auch übergeben können in den nächsten Wochen.
Leif Kramp ist wieder in der Leitung und möchte vielleicht noch ergänzen, inwieweit habt ihr Gelegenheit, da auch mit den Abgeordneten vielleicht im Bundestag, aber auch mit den Regierungsmitgliedern wissenschaftliche Expertise auszutauschen?
Ja, also das Interesse ist natürlich groß und nicht nur von uns, da in direkten Kontakt zu treten. Ich denke, was unsere Anliegen unterscheidet, ist tatsächlich die breite Unterstützung. Es ist ja hier ein Prozess, es ist ja nicht einfach nur ein Policy Paper, was sich jetzt zwei Medienwissenschaftler ausgedacht haben, sondern es ist quasi eine Zusammenfassung dessen, was in einem breiten Prozess, Verständigungsprozess von Journalistinnen und Journalisten und auch Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und auch aus der, durchaus auch aus der Medienpolitik und aus dem Stiftungswesen zusammengetragen wurde. Und Wie schon gesagt wurde, es geht ja einerseits um das BKM oder den BKM, sondern es geht auch darüber hinaus darum, dass verschiedene Ministerien angesprochen sind. Insofern geht es hier nicht nur um eine Ansprechperson, sondern wir müssen rein in einen konstruktiven Dialog mit allen und wir wollen natürlich gehört werden. Und ich glaube, die neue Bundesregierung wäre auch gut beraten, nicht nur uns, sondern auch andere Stimmen, die vergleichbar breit einen Prozess schon angestoßen haben, der Verständigung und der Expertise, die da zusammengestellt wurde, das zu hören und einzubinden. Und ich glaube auch, das wird passieren. Es braucht halt ein bisschen Anlaufzeit.
Michael Mayer mit der letzten Frage.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, und zwar, weil Stefan Weichert am Anfang gesagt hat, irgendwie, dass 99% eurer Forderungen aus dem Papier jetzt gar nicht in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden haben. Da habe ich mich jetzt irgendwie so gefragt, also ich habe es ja auch am Anfang gesagt, also dass ganz viel von dem Koalitionsvertrag ja so formuliert ist, wir wollen, man müsste, man soll und so weiter. Was ist denn jetzt sozusagen so der zentrale Punkt, was ihr jetzt noch vermisst? Also dass ihr jetzt sagt, okay, da fehlt uns sozusagen noch so der Wumms, der da irgendwie nötig wäre beim Thema Medienpolitik.
Naja, also es geht ja, bei uns geht es ja jetzt im Journalismus in unserer Branche um alles. Ja, die Deutschland läuft, was die Zukunft des Journalismus angeht, seit Jahren in Stand-by-Modus. Die Medienpolitik irrlicht halt irgendwo zwischen Resignation und Attentismus. Und viele Medienhäuser sind aber jetzt gerade im Überlebensmodus und haben sich da auch so ein bisschen drin eingerichtet. Wir vermissen so in der Politik auch der letzten Jahre, der Medienpolitik, den Mut zu Reformen. Die Ampel hat viel versprochen, aber wenig geschafft. Jetzt stehen die Weichen wieder auf Neuanfang. Und was eben über die Forderung dieser gemeinnützigen Initiative im Journalismus hinausgeht, betreffen unsere Forderungen ja vor allem den Lokaljournalismus, der gefördert werden muss in ländlichen Räumen, weil dort die Geschäftsmodelle kaputt gehen und nicht mehr funktionieren. Es geht aber auch um Fragen der Big Tech-Regulierung, also in Bezug auf KI insbesondere, dass wir da gemeinwohlorientierte neue Strukturen schaffen müssen. Und da muss ich sagen, ist mir noch zu wenig jetzt im Koalitionsvertrag eingeschrieben worden. Und da bleiben unsere Forderungen bestehen, dass eine digitale, resiliente Medienlandschaft nur dann entstehen kann, wenn wir jetzt mehr für den Journalismus tun, wenn wir seine Strukturen fördern, auch nachhaltig Geschäftsmodelle fördern. Denn sonst ist die Öffentlichkeit und der öffentliche Diskurs eben in Gefahr. Und hier ist ein großer Handlungsbedarf. Ich sage nur die Stichworte Zombie-Zeitungen, Nachrichtenwüsten, Big-Tech-Monopole. Das sind alles Punkte, wo man das Gefühl hat, der Journalismus selber steht jetzt am Kipppunkt. Und Deutschland steht jetzt auch ein bisschen davor, eine historische Chance in Bezug auf die Journalismusförderung zu verspielen. Und das ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Denn wer die Öffentlichkeit stärken will, muss den Journalismus auch stärken, sodass er überlebensfähig bleibt.
Dr. Stefan Weichert vom Wroclaw-Institut für digitale Resilienz war das. Und zuvor hörten wir auch Dr. Leif Kramp vom Zentrum für Medienkommunikations- und Informationsforschung der Universität in Bremen. Und im Studio war Michael Mayer. Vielen Dank. Girl, it's already dead. I know you have the love, I'm not getting wet. Antenne Brandenburg.
Auf Antenne Brandenburg.
Ja, schon, oder? Sie möge wachsen, blühen und gedeihen.
Aber sie steht.
Ja. Liebe Hörer, Sie hören es, wir sind da unüberhörbar, trotz Schwierigkeiten vorher, trotz Schwierigkeiten Stunden noch vor Sendebeginn. Antenne Brandenburg sendet. Ich werde diese Runde hier dann gleich vorstellen. Aber ich möchte vielleicht erstmal allen Hörern, die uns jetzt hören, sagen, wir rechnen fest mit Ihnen, dass Sie von dieser ersten Sendeminute an, wer hat diese Chance, einen Sender dann vielleicht über viele Jahre begleiten zu können, fest an unserer Seite stehen mit Antenne Brandenburg, also der Sender im künftigen Land Brandenburg. Ich sprach von Schwierigkeiten. Ich möchte vielleicht doch mal zwei Sätze hier noch vorwegnehmen. Am Freitag wurde uns bekannt, dass die uns von der Generalintendanz des Rundfunks der DDR fest zugesagte Frequenz 99,7 nun doch nicht bis 20 Uhr senden wird, sondern bereits 13 Uhr uns wieder weggenommen wird. Radio DDR 2 hat protestiert. Ich muss dazu sagen, wir hatten die feste Zusage. Radio DDR 2 hatte auch ganz klar eine andere Frequenz angeboten bekommen. Und dass das Ganze so kurzfristig geschah, hat Sie, liebe Hörer, wie viele Anrufe heute Morgen gezeigt haben, natürlich verwirrt. Das Gleiche trifft Sigrid für die Frankfurter natürlich zu.
Ebenso.
Wir haben ganz kurzfristig tauschen müssen, die 93.1, die 99.7, sodass also hier, das war der Sektkorken, ja, sodass also hier eine absolute Verwirrnis entstand. Wir möchten uns dafür in Gänsefüßchen ganz herzlich bei der Generalintendanz des Rundfunks in Berlin bedanken. Sie haben für diese Verwirrung gesorgt. Es war mal wieder ein Knüppel zwischen die Beine von Antenne Brandenburg, aber er wird uns nicht stören, das müssen wir hier auch ganz klar sagen. Wir sind auf Sendung und wir werden weiter senden.
Weiter senden, und zwar seit 35 Jahren. Das war wie zu Beginn aus dem Sendestart vom 6. Mai 1990, 9 Uhr. Wo war zu diesem Zeitpunkt 9 Uhr mein jetziger Studiogast, Redaktionsleiter von Antenne Brandenburg, Thomas Vogel? Wo warst du?
Da war ich 17 Jahre, 11. Klasse in Eberswalde und hätte quasi Antenne Brandenburg hören können, aber ich sag ganz ehrlich, bis in die späten 90er ist mir die Existenz dieses Programms nicht bekannt gewesen. Ich hatte andere Interessen, ich habe mich schon für Radio interessiert, ich komme aus dem Haushalt ohne Fernsehen, bei uns war Radio sehr wichtig. Aber von Antenne Brandenburg habe ich erst erfahren, als ich hier dann im ORB bei Radio Fritz gearbeitet habe, weil da hieß es dann gerüchteweise, da ist noch so ein anderer Radiosender, der sendet gar nicht hier in Babelsberg auf dem Gelände, sondern irgendwo aus so einer alten Villa in der Stadt.
Puschkinallee in Potsdam.
Genau, richtig. So, und dann 2001 sind wir mit Radio Fritz und Antenne Brandenburg hier ins Radiohaus gezogen, wo wir jetzt auch gerade sind. Von da an wusste ich natürlich, was Antenne Brandenburg ist.
Und unter Radio 1 sendet ihr, und wir können da mal reinhören, was da zurzeit für ein Trubel ist.
Ja, da hören wir Karat, die jetzt gerade für knapp 100 Antenne Brandenburg Geburtstagsgäste ein exklusives Konzert spielen, das man auch im Radio gerade gar nicht hören kann.
Außer bei uns. Wir sind Radio 1, wir sind das Radio für Erwachsene, wir machen das immer möglich.
Ja, ganz kurz, ja genau. Aber natürlich werden wir auch auf Antenne Brandenburg dieses Geburtstagskonzert zu Gehör bringen, und zwar am Himmelfahrtstag. Da können sich dann auch schon alle drauf freuen. Aber das läuft jetzt gerade, genau. So feiern wir jetzt unseren Geburtstag, der diese Woche am Mittwoch war, und heute wird gefeiert.
Das war tatsächlich wirklich in diesem Augenblick, das war auch kein Piratenakt, du wusstest vorher Bescheid, dass ich hier den Regler habe, wo das anliegt. Vielen Dank, im Schaltraum hat ein Kollege das noch sehr kurzfristig gesteckt, weil wir dachten, so ein bisschen atmosphärisch aus dem Unterkeller von uns kann man ruhig, haha, ja, aber gehen wir nochmal zurück, welche Entwicklung hat denn Antenne Brandenburg genommen? Also das war, wir hörten noch DDR am 6. Mai 1990, und dann entwickelte sich das mit der Ländergründung Brandenburg tatsächlich zum originären Programm vom ORB. Aber was war das? Eine Landeswelle oder was war das? Ein abgekupfertes Privatradio?
Also man hat es ja sehr schön in diesem Ton gehört. Zuallererst war das quasi so eine Art Gerangel und auch eine Selbstermächtigung der Mitarbeiter in den Landes- oder damals Bezirkssendern Potsdam, Cottbus und Frankfurt, die sich entschlossen hatten, quasi im Vorgriff der Landesgründung von Brandenburg, die ja formal erst im Oktober 1990 vollzogen wurde, und wir reden ja hier über den Mai 1990, sich von dieser DDR-Senderkette abzukoppeln und ein eigenes Radioprogramm zu machen und das Antenne Brandenburg zu nennen. Und das ging ja auch noch weiter. Es wurde aus dem Kreise der Mitarbeiter quasi in so einer Art Urwahl ein Chefredakteur bestimmt. Und dieser Akt der Selbstermächtigung ist so ein bisschen der Gründungsmythos von Antenne Brandenburg. Und jetzt kann man sehr viel darüber philosophieren, was macht so ein Gründungsmythos? Wie besteht der irgendwie noch fort? Es gibt ja durchaus die Theorie, dass sich sowas quasi in die DNA eines Unternehmens, einer Firma einschreibt und dass das auch durchaus Generationen überdauert. Weiß ich nicht, kann man nicht messen. Es war bestimmt hilfreich, dass immer die führenden Leute bei Antenne Brandenburg und auch viele der Mitarbeiter Leute aus dem Sendegebiet waren, Ostgewächse, die Geschicke geleitet haben. Denn die Verwurzelung im Land und auch diese Präsenz eben nicht nur in Potsdam, nicht nur aus Potsdam zu senden, sondern auch Studios in Cottbus und Frankfurt und inzwischen auch in Perleberg und Prenzlau zu haben, ist glaube ich, das ganz Entscheidende für das Programm. Wer bei Antenne Brandenburg arbeitet, muss sich im Land wirklich gut auskennen. auskennen. Und das gilt bis heute.
Marktführer seit eh und je. Es gab sicherlich mal Auf und Abs. Das wollen wir gar nicht jetzt gegeneinander aufgewichten. Das hängt auch mit dem sogenannten Erinnerungsvermögen ab. Denn die Leute werden ja nicht wirklich mit einer Stoppuhr Antenne Brandenburg hören. Aber auch Antenne Brandenburg ist trotz auch der hohen Werbeeinnahmen unter ökonomischem Druck. Wie sieht das demnächst aus? Die ARD schaltet reihum Wellen zusammen. Ihr habt automatische Sendeabläufe. Wo steuert Antenne Brandenburg hin?
Ach, so finster sehe ich es eigentlich gar nicht, Jörg, weil es
gibt. Nee, ist nicht finster, aber das ist ja der Trend.
Ja, aber also es gibt vom RBB ja ein klares Bekenntnis zu seinen 6 Hörfunkprogrammen. Dazu gehört auch Radio 1, dazu gehört auch Antenne Brandenburg. Und es gibt natürlich den Druck in den Randzeiten, nach Wegen zu suchen, das Programm oder dort Geld einzusparen, denn der RBB insgesamt muss sparen. Im Moment ist es so, dass bei Antenne Brandenburg dann es am Abend tatsächlich eine automatisierte, unmoderierte Strecke gibt. Und die wird ab 2. Juni abgelöst durch ein kooperiertes ARD-Angebot, den sogenannten ARD-Abend. Der kommt vom Mitteldeutschen Rundfunk ab 20 Uhr. Den werden wir dann übernehmen und dann gibt es auch wieder ein moderiertes Programm zu jeder Stunde am Tag. Und der ARD-Abend geht dann in die ARD-Hitnacht über. Das ist das, was im Moment im Programm geplant ist. Und für die entscheidenden Punkte, die wir ja gerade gesagt haben, nämlich die Präsenz im Land, dass wir diese Studios haben, dass wir einfach vor Ort sein können, auch in einem Flächenland wie Brandenburg. Daran wird es keine Änderung geben und deswegen bin ich auch wirklich sehr positiv eingestellt, was die Zukunft unseres Programms betrifft.
Änderung im Musikgeschmack vielleicht, dass mehr Schlagerfans sich durchsetzen bei euch, von Marianne Rosenberg bis Helene Fischer vielleicht mehr was empfangen können?
Also wir richten unser Musikprogramm ja sehr eng an den Bedürfnissen unserer Hörerschaft aus und schon sehr lange war uns klar, dass, also Antenne Brandenburg, muss man jetzt sagen, für die, die es nicht wissen, hat sich vor 2 Jahren etwa vom Schlager verabschiedet. Das war eine Entwicklung, die sich sehr lange angedeutet hat, weil die Untersuchungen, die Messungen der Akzeptanz von bestimmten Musiken das eigentlich schon sehr lange nahegelegt haben. Wir haben es dann gemacht. Es hat dem Programm, was die Zahlen betrifft, nicht geschadet. Sollte das zu einer Änderung kommen in dem Geschmack, dann würden wir das ja sehen. Im Moment sieht es nicht so aus.
Aber ihr habt beim 20. Antenne-Geburtstag Deutsch gesungen. Kannst du dich erinnern?
Hör mal wieder Radio. Na klar, die Antenne-Moderatoren haben das gesungen. Ja, ein Ohrwurm, möchte ich sagen. Hast du ihn da?
Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch auch von Radio 1 an die Antenne, an Thomas Vogel, Reaktionsleiter von Antenne Brandenburg.
Hey, Dankeschön.
Hör mal wieder Radio. Hey, mach deine Ohren ganz weit an.
Mal wieder vor dem Wecker wach.
Die Milch ist dick, der Kaffee, denn du bist in Eile.
Dein Auto streikt, die Batterie hat schlapp gemacht. Und der Bus, der fuhr schon vor einer ganzen Weile.
Du brauchst Freunde und zwar gleich. Kennst du den Trick, dann fällt's dir leicht.
Hola, Kumpel.
Andreas Hahn. Die Sendung heißt?
Er ist auch dagegen.
Mein Zuschauer. Ganz im Ernst, das ist schon gebucht. Der Flieger geht nachher.
Nein, das ist gut gemeint. Das geht nicht.
Ihr Mann
nicht.
Vielleicht?
Nee. Ich fahre nicht mehr nach Mallorca, nee.
So, jetzt endgültig. Foki, ja oder nein?
Ja.
Otto, ja oder nein?
Ja.
Yes, wir fliegen.
Machen Sie es gut, haben Sie einen schönen Urlaub. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.
Bye, bye.
Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld.
Sie werden in dieser kleinen Tonzusammenstellung die Sendung bestimmt erkannt haben. Der Sonne entgegen mit Andreas Hahn. Freitag ab 22 Uhr und auch eben am Samstagnachmittag liefen mehrere Stunden ein Best-of. Leider aus traurigem Anlass, dem unerwarteten Tod von Andreas Hahn. Ich begrüße jetzt in der Leitung Katrin Mandl, Leiterin der Unterhaltungsredaktion des RBB. Katrin, du bist seit 1992 dabei, zuerst beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und mit der Fusion in 2003 logischerweise beim RBB beschäftigt. Der Sonne entgegen hatte seine Vorgeschichte und die ersten Ausstrahlungen beim ORB. Wann bist du Andreas Hahn denn zum ersten Mal begegnet?
Jörg, gestatte mir vorab, es ist mir ein Bedürfnis, vor allem seiner Familie, aber auch seinen Freunden und Kolleginnen mein herzliches Beileid auszudrücken. Es ist wirklich schwer zu fassen. Richtig kennengelernt haben wir uns vor 28 Jahren, 1997, vor der ersten Sendung von der Sonne entgegen. Andreas arbeitete damals in der ORB Sportredaktion und hatte mit seinem Team schon einen Piloten produziert. Denn der erste, der auf diese Idee vertraut hatte, war Volker von der Heydt, der damalige ORB Fernsehdirektor. Andreas war mit diesem einfachen, aber genialen Konzept einfach in sein Büro spaziert.
Also das war tatsächlich seine Idee und nicht irgendwie so ein MeToo, was er irgendwo mal gesehen hat. Das ist ja bei Fernsehleuten jetzt nicht unüblich, dass man sagt, ich habe irgendwie in Kasachstan im Hotelzimmer sowas gesehen, das müssen wir fürs ORB-Fernsehen adaptieren.
Das war immer ein Original.
Okay, Fernsehleute lieben es ja eigentlich, wenn eine Sendung berechenbar ist. Wie ist er denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Also ein bisschen Zufall darf schon sein, aber ein Konzept total auf den Zufall aufzubauen, wie habt ihr das Risiko berechenbar gemacht, ohne die Spontanität zu töten?
Da kam die Spannung her. Also es war einfach schlicht und ergreifend immer spannend fürs Publikum, ob es Andreas schaffen würde, jemanden zu finden, der sich sofort entschieden hat, alles stehen und liegen zu lassen und für eine Woche tatsächlich wegzufliegen. Und vor allem, dem es gelungen ist, dann mit Andreas seiner Hilfe sozusagen eine Lösung zu finden für Kinder, für Katze, für den Partner und die Arbeit. Und das, was viele an so einer Rolle, an einem spontanen Konzept schreckt, war sein besonderes Talent. Man kannte sich wirklich ganz wenig auf diese Sendung vorbereiten und er musste immer an ganz wenigen Momenten erkennen, in welcher Situation sich sein Gegenüber befand. Und dann immer schnell reagieren und dabei immer sein Publikum mitnehmen. Und das war wirklich seine Gabe. Also mit seinem Humor und seiner offenen Art und seiner Freundlichkeit hat er die Menschen mitgenommen. Und hat sie vor allem irgendwie dabei provoziert, sich was zu trauen.
Ja, ich habe die Sendung damals ja auch gesehen, immer im 14-tägigen Wechsel mit dem Rasenreporter. Und für mich war Andreas Hahn jemand, also der anders als der Rasenreporter ja eine originäre Figur war, die sich ja bewusst in den Vordergrund drängt. Also beim Rasenreporter war Andreas Hahn aus meiner Wahrnehmung eher so der verschmitzte, interessierte, sympathische Spielleiter, der sich jedoch nicht in den Vordergrund spielt und auch nicht spielen muss, denn seine Protagonisten waren ja die Haupthelden. War das jetzt seine Art oder hat man diese, seine Rolle erst finden müssen?
Sowohl als auch. Das war komplett seine Art. Also er hat seine Protagonisten nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera weiter begleitet. Und die Menschen haben ihn tatsächlich vor und hinter der Kamera als authentisch und immer als echt beschrieben, weil sie ihn mit seiner freundlichen Art genauso erlebt haben, wenn er vor der Kamera agierte wie hinter der Kamera. Das war seine Art. Damit das für die Sendung insgesamt funktionierte, brauchte er auch ein Team, auf das er sich sozusagen verlassen konnte in all diesen spontanen Reaktionen. Also wenn er Menschen hinterherrannte und sie einfach festhielt, musste der Kameramann ja genauso schnell sein. Der Ton musste genauso schnell sein. Und er hat mit einem sehr familiären Team gearbeitet, was er in all den Jahren wenig gewechselt hat. Und nur einige zu nennen, vollständig kann ich jetzt nicht sein, waren die Realisatoren Anja Schulz und Thorsten Michels, die an seiner Seite waren. Aber auch der Kollege Mario Albrecht, der die Sachen montiert hat und das im Schnitt vollendet hat, weil im Schnitt kam das Ganze auch immer nochmal auf die Welt. Und vor allem die Kameraleute wie Dirk Urban und Alexander Hof, die versucht haben, ihnen bei seinem Tempo zu folgen.
Das war die Zeit Mitte der 90er Jahre, als das Fernsehen, so hatte man den Eindruck, auch durch die immer mobilere Technik, das Genre Reality-TV entdeckte. Ne? Also das war ein internationaler Trend, der auf sehr unterhaltsame und auf sehr typisch brandenburgische Art und Weise zu euch ins Fernsehen kam. Wie erfolgreich war denn die Sendung? Also gefühlt hatte ich immer den Eindruck, alle Welt guckte zu.
Die war vom ersten Moment an erfolgreich. Schon die erste Sendung hatte hervorragende Einschaltquoten. Und am Anfang ist es den Menschen ja immer schwer gefallen, zu glauben, dass es jetzt wirklich tatsächlich so passiert, dass da jemand vom Fernsehen vor ihnen steht, dass sie mit ihm eine Woche fliegen können. Und irgendwann war Andreas tatsächlich durch die hohe Resonanz und die hohe Akzeptanz der Sendung von Beginn an überall bekannt und ist von den Leuten begrüßt worden. Es gab Rituale, er hat die Geschichten seiner Kandidaten immer weiter erzählt. Wer sich erinnert, wenn die Kolleginnen von der Post kamen, hat er immer ein besonderes Interesse, die zu überreden, dass sie sozusagen mit ihm reisen würden. Und er wusste, er wird nie jemanden kriegen, der gerade bei der Post arbeitet, weil die tatsächlich mit ihrem Berg dahinterliegend nicht mitkamen. Insofern war die Sendung tatsächlich ein riesiger Publikumserfolg und man kann sie nicht hoch genug wertschätzen in dieser Form. Die hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gab immer richtig viele Zuschriften auf der Sonne entgegen und ein intensiver Kontakt natürlich auch über die Kandidaten, die als Joker-Kandidaten flogen und die irgendwann, denen wir irgendwann auch eine Videokamera mitgegeben haben und ihre Geschichten vor Ort erzählt haben und uns hinterher beschrieben haben, wie das auf ihr Leben gewirkt hat.
Das war, das muss man vielleicht noch kurz erklären, dann tatsächlich die Sicherheit, die Berechenbarkeit, denn es gab immer jemanden, der am Flughafen stand und schon ausgewählt war und darauf verzichten musste zu fliegen, wenn Andreas Hahn einen Kandidaten gefunden hat. Und das war ja auch die Spannung. Schafft er es, jemanden zum Flughafen zu bringen oder macht er diesen Joker-Kandidaten glücklich, was dann auch teilweise Enttäuschung hervorrief, klar. Aber das war eben das Format. Und hier war dann das Besondere, dass derjenige, der geflogen ist, tatsächlich eine Videokamera mitbekam und so einen kleinen Feedback-Film gab, was heute durch die Handy-Kultur natürlich gang und gäbe ist, dass man da auch sofort weiß, wie geht's dem einen. Ne?
Genau. Damals war das noch relativ neu und das Herz der Menschen hing tatsächlich immer sowohl an dem Joker-Kandidaten als natürlich auch an dem Kandidaten, den sie die Sendung über begleitet hatten. Und das hat den emotionalen Kontakt zu dieser Sendung ausgemacht und entsprechend waren halt auch die Reaktionen. Und man sieht auch jetzt auf das Programm vom Abschied die Reaktionen der Menschen. Es haben sich über 700 Brandenburger und Berliner gemeldet und zum Abschied von Andreas Hahn geschrieben. Und da sind viele bewegende Reaktionen dabei. Zum Beispiel hat ein Junge geschrieben, dass Andi ihm gezeigt hätte, wie groß die Welt sei und dass er froh sei, mit ihm aufgewachsen zu sein und seinetwegen die Schule geschwänzt hätte. Ein Mann bedankt sich dafür, dass sein Großvater dadurch das einzige Mal in seinem Leben eine Flugreise unternommen hat. Und das, was ich am Anfang erzählt habe, sie schätzen ihn für seine unverstellte, menschliche und immer fröhliche Art. So wie sie ihn halt vor und eben halt hinter der Kamera erlebt haben. Also er war immer präsent, auch bei Brandenburg-Tagen, auch bei der IFA-Messe. Er war immer im Kontakt mit seinem Publikum und war da immer unverstellt und so wie ihn, sie ihn erlebt haben, echt.
Wer nun die XXL-Ausgabe verpasst hat am Freitag und am Samstag, wo kann man denn jetzt vielleicht auch angeregt durch unser Gespräch einige Folgen nochmal nachsehen?
Das ist in der Mediathek möglich. Wer sich von Andreas Hahn verabschieden möchte, wer ihn noch einmal sehen möchte, es gibt 11 Folgen von der Sonne entgegen und das XXL, das Programm hat mein Kollege Jens Rübsam zusammengestellt und man wird erleben, nochmal tief nachempfinden können, das, was die Mod schrieb. Er ist ein Botschafter Brandenburgs und auch ein Botschafter der Sender, für die er gearbeitet hatte.
Andreas Hahn wäre in wenigen Wochen 60 Jahre alt geworden. Über die Anfänge und den Erfolg seiner Sendung Der Sonne entgegen sprach ich in einer Aufzeichnung mit Katrin Mandl, Leiterin der RBB Unterhaltungsredaktion.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast Bonustrack hören Sie historische Interviews zur Entstehung von Antenne Brandenburg und Fragmente vom Sendestart am 6. Mai 1990. Der erste Leiter von Antenne Brandenburg war Dieter Schneider, den Sie vorhin schon beim Sendestart hörten. Er erzählte mir 2010, dass die erste Idee für Antenne Brandenburg am 28. Februar 1990 geboren wurde.
Eine Zusammenkunft von den allen drei ehemaligen Regionalsendern. Die waren ja Frankfurt, Cottbus, Potsdam, Regionalsender von Radio DDR damals. Und da hatten wir uns zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, neue Länder wieder, das heißt also, dass die drei Bezirke natürlich zusammengehen werden in Brandenburg, und haben uns dort das erste Mal, und nein, nicht das erste Mal, stimmt nicht, aber dort in größerem Umfang, also viele Kollegen aus jedem Sender getroffen, um mal über ein gemeinsames Programm dann zu reden. Und da wurde dann zum Beispiel der Name Antenne Brandenburg auch geboren.
Wer war denn der Erfinder des Namens?
Der Erfinder des Namens ist eigentlich Frank Müller. Also es gab viele Vorschläge, und wir hatten uns da ein bisschen nicht an den Privatsendern orientiert, die dann ja alle kamen und Antenne hießen, sondern wir haben gesagt, es muss irgendwas bisschen moderneres sein, und Osten ist negativ belegt. Gucken wir mal nach Frankreich, dort gibt es viele Antenne als staatliche Sender, und haben daraufhin dann Antenne favorisiert. Also der eigentlich, der ins Gespräch gebracht hat, war Frank Müller. Er war damals Zeitgeschehen-Chef in Potsdam, sagen wir mal.
Und das, was immer so unterstellt wird, dass man da schon, auch wenn Sie sagen jetzt, das hat man sich aus Frankreich abgeguckt, dass man schon die Privatisierung im Auge hatte, das ist absoluter Unsinn. Weil also DT64 wollte sich ja privatisieren, der Berliner Rundfunk wollte sich privatisieren, Radio Aktuell. Es gab
natürlich Gedanken in diese Richtung. Sie dürfen nicht vergessen, es war eine komplizierte Zeit, und der SFB hatte damals, ging mit der These los, für Brandenburg brauchen wir keinen eigenen Rundfunk, macht Berlin mit. Und das war natürlich für uns das Gefährliche. Das war ja auch einer der Gründe, weshalb wir so eilig hatten, mit auf Sender zu kommen da. Und es gab zum Beispiel bei uns saßen Leute wie Gavron und damals noch, wie hieß er, Chamonix und so auf der Couch, und haben uns alle zugeredet, du macht mal privat hier, öffentlich-rechtliches tot. Also
auf welcher Couch saßen die? In einer Leperstraße oder Ihnen?
Nee, um Himmels Willen, in Potsdam hier.
In der Puschkinallee damals. Aha, die kamen da also an und wollten ein Joint Venture oder was wollten die?
Nein, sie haben uns erstmal so geraten, also nicht, im Prinzip hört nicht auf Lujewski, geht den privaten Weg. Das war Chamonix Botschaft, und Gavron hat dann gesagt, ja, wir würden euch unterstützen. Wir haben damals sogar eine Sendung mit denen zusammen gemacht mal. Aber ernsthaft in Betracht gezogen haben wir das nie. Es gab keine Grundlage dafür, wer hätte uns die Lizenz gegeben, wer hätte uns das Geld gegeben. Da. Wir waren ja nach wie vor von Berlin abhängig, das ist das Problem.
Alexander Jereschinski war dann vom Juli 1990 bis 1992 Leiter von Antenne Brandenburg, hier in einer Aufnahme von 2003.
Es war schon so, dass wir aufgesattelt haben auf die Infrastruktur, auf das Know-how der Bezirkssender. Und da waren ja auch gute Regionaljournalisten, das kann man nicht anders sagen. Das war ja auch später dann bei der Personalplanung, wen nehmen wir aus der Lepa-Straße von DT oder von Radio DDR und so weiter als Kollegen, als Journalisten mit ins Team. Da musste man immer die Balance halten zwischen den Kollegen in Potsdam oder in Cottbus und Frankfurt und den neuen Leuten, um nicht diese Landesidentität oder die eigene Farbe, die die Kollegen, die in den Städten Potsdam oder in der Region gelebt haben und auch dort die Lokalkenntnis hatten, auch wussten, was die Leute denken, fühlen und so weiter und so fort. Das war ein wesentliches Fund, und das musste man natürlich pflegen und weiterentwickeln.
Nachfolger von Alexander Jereschinski wurde 1992 Hannelore Stehr als Chefredakteurin bis 1997, hier in einer Aufnahme 2010.
Man darf ja nicht vergessen, dass das Land Brandenburg erst auch 1990 wieder gegründet wurde. Und man darf nicht vergessen, dass in der Zeit seit 1990, und das war ja 92, Mitte des Jahres 92, als ich zur Antenne kam, überhaupt noch nicht vorbei. Es kam ja so viele Veränderungen auf die Menschen zu. Also erstens mal waren viele froh, dass es wieder ein Land Brandenburg gibt. Das heißt, von Anfang an war das, also das war auch mein Ziel, dass dieser Sender Das habe ich aber nicht begonnen, sondern das hat schon vorher auch die Mitarbeiter von Antenne. Also da habe ich nicht Neuland betreten und war nicht der große Erfinder. Dieses Kompliment gebührt vor allen Dingen den Leuten, die die Antenne gegründet haben und von Anfang an wirklich engagiert an diesem Programm gearbeitet haben, das Programm erfunden haben, wie es sein muss und so. Also da ist Dieter Schneider zu nennen und das sind andere Kollegen zu nennen. Das, was wir versucht haben, war erstens die Identifikation der Hörer, wenn Sie so wollen, der Brandenburger, mit dem neuen Land dafür was zu tun. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, unser Ziel der Berichterstattung ist vorrangig Brandenburg. Wir senden aus Brandenburg für Brandenburg. Das zweite wichtige Ziel war, wenn Sie so wollen, das, was sich verändert hat, die Hörerinnen und Hörer dabei zu begleiten. In welche Krankenkasse gehe ich? Bleibe ich bei der AOK, wo die meisten also drin waren, die aus der DDR-Krankenversicherung dann übernommen wurden oder da sich so, das ging über Autoversicherung. Alles, was das tägliche Leben im weitesten und im engeren Sinne betrifft. Wie melde ich mich beim Arbeitsamt an, wenn ich meine Arbeit verliere? Welche Rechte stehen mir zu? Sozialhilfe. Der DDR-Bürger war das nicht gewohnt, irgendwelche Rechte einzufordern. Und dass wir uns eigentlich verpflichtet gefühlt, auch zum Beispiel so einen Gedanken rüberzutragen, du bist kein Bittsteller, es steht dir zu, aber du musst dich selbst kümmern. Das war, wenn Sie so wollen, ein Schwerpunkt unserer Arbeit.
Antenne Brandenburg.
Christoph Singelstein wurde im Juli 1990 zunächst stellvertretender Intendant des DDR-Rundfunks und im August 1990 dann zum geschäftsführenden Intendanten. Und er folgte 1997 auf Hannelore Stehr als Chefredakteur von Antenne Brandenburg. Auch er erinnerte sich 2010 im Medienmagazin. Antenne Brandenburg.
Christoph Singelstein, am 6. Mai 1990 ging für viele sicherlich überraschend noch zu DDR-Zeiten ein Programm auf Sendung, das sich Antenne Brandenburg nannte, auf den Frequenzen von Radio DDR 2 sendete und so tat, als würde es nicht mehr zum DDR-Rundfunk gehören. Es war de facto so. Da hat sich ein kleines Häufchen selbstständig gemacht, kann man das so sagen?
Nee, das kann man genau nicht so sagen. Also es generierte sich so, das war auch in Ordnung. Die Kolleginnen und Kollegen, die damals das Programm gemacht haben, haben sich auch so gefühlt und haben so gedacht. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass die drei Bezirksstudios, die sich da zusammentaten, aus Cottbus, Frankfurt und Potsdam, weder über Personalhoheit verfügten, noch über eigenes Geld und schon gar nicht über Sendeanlagen und Frequenzen. Also ohne die Zentrale in der Naleperstraße wäre diese Operation schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen. Aber es war schon sozusagen auch ein Akt der Stärke der Kollegen hier in der Region und der Schwäche der Führung in der Naleperstraße, muss man schon so sehen. Es war klar, dass es wieder zur Länderbildung kommen würde, dass es ein Land Brandenburg geben würde. Und dass man für ein solches Land irgendwie auch gut ein eigenes Radioprogramm würde haben können, das lag auf der Hand. Insofern war das relativ folgerichtig und gar nicht so überraschend. Dass das Programm über so lange Jahre dann so erfolgreich war, das hatte ja auch Höhen und Tiefen, hat eine Vielzahl von Ursachen. Aber dass es zunächst mal so ausgerichtet war auf das zukünftige Land Brandenburg, das ja schon am Horizont aufschien, wir hatten damals den Menschen, ich weiß gerade gar nicht, wie er hieß. Ich glaube, sie hießen Landesbeauftragte, also die sozusagen die Länderbildung vorbereiten sollten. Den gab es ja schon. Und insofern lag das ein bisschen auf der Hand.
Lag es schon auf der Hand, dass der zukünftige OAB das Programm integrieren würde? Oder deutet der Name Antenne Brandenburg eher darauf hin, dass man an eine privatwirtschaftliche Lösung dachte?
Also so dezidiert, wie Sie das jetzt sozusagen in Ihrer zweiten Variante beschreiben, würde ich es nicht sagen, aber es waren beide Optionen offen. Ob es einen ORB geben würde, das war 1990 noch völlig offen. Da gab es ja noch die wildesten Überlegungen. Eine der realistischeren war die Nordostdeutsche Rundfunkanstalt NORA genannt, ein denkbarer Verbund aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, der dann aus einer Vielzahl von Gründen nicht zustande gekommen ist. Aber jedenfalls, dass Brandenburg eine eigene Landesrundfunkanstalt für sich alleine macht, das wäre, da hätte im sagen wir mal, März, April, als die anfingen, über das Programm Antenne Brandenburg nachzudenken, keiner eine Wette drauf abgeschlossen oder im Gegenteil. Also das war eigentlich nicht so, stand nicht wirklich am Horizont. Am Horizont stand, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben würde und natürlich auch die Option, dass Antenne Brandenburg ein Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein könnte. Aber das war unsicher und insofern hätte es auch gut sein können, dass Antenne dann irgendwann mal in den Verbund der damaligen Holzbrink-Programme eintritt. Wäre nicht auszuschließen gewesen.
Sie waren, als es dann darum ging, dass der ORB möglicherweise gegründet würde, in verantwortungsvoller Funktion im Funkhaus Berlin, in der ehemaligen Zentrale des DDR-Rundfunks, unter Rudolf Mühlfenzel, dem Rundfunkbeauftragten der Bundesregierung, der den Artikel 36 durchsetzen sollte, worin es hieß, dass bis zum 31. Dezember 1991 der DDR-Rundfunk in föderale Strukturen zu überführen sei oder aufzulösen. Gab es irgendwie eine Diskussion um Antenne Brandenburg in dieser Phase der Abwicklung des DDR-Rundfunks?
Nein. Also als die Landesprogramme gegründet wurden, da gab es ja weder Herrn Mühlfenzel noch mich. Ich bin im Sommer 90 Intendant geworden. Als dann Antenne gegründet wurde, saß ich allerdings schon im Medienrat und in der Mediengesetzkommission der Volkskammer. Insofern habe ich das schon unmittelbar mitbekommen. Aber ich hatte keine Aktien dran. Und als ich Intendant wurde, waren die Landesprogramme schon so etabliert, weil sie sehr schnell sehr großen Erfolg hatten und auch beim Mühlfenzel. Also es gab eigentlich niemals eine Option zu sagen, okay, die sollen nicht in eine Zukunft. Im Gegenteil, wir haben sie schon immer auch gesehen als sozusagen, wenn man so will, die Keimzellen der neu zu gründenden öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Für den ORB zum Glück gab es offenbar gar keine andere Alternative als Antenne Brandenburg als erfolgreiches Programm zu übernehmen. Aber es gab dann natürlich innerhalb der Radiolandschaft Berlin-Brandenburg einen harten Existenzkampf um die Marktführerschaft. Rückblickend aus Ihrer Perspektive, worin erklärt sich der Erfolg von Antenne Brandenburg?
Also der wichtigste Punkt ist die Nähe zu den Menschen im Land. Und zwar eine Nähe, die nicht irgendwie gespielt oder dargestellt wird, sondern die echt ist. Das fängt damit an, dass ein Großteil der Macher nicht nur in Brandenburg heute leben, sondern auch hier aufgewachsen sind und hier schon seit vielen Jahren zu Hause sind. Die inhaltliche Verbindung in das ganze Land Brandenburg, da sind natürlich die Studios in Cottbus und Frankfurt und die Büros in Prenzlau und Perleberg von immenser Bedeutung. Also ohne die wäre das Programm so auch nicht zu machen. Da ist einfach sozusagen die Verankerung vor Ort eine echte Stütze und Stärkung. Ein Musikprogramm, das sich dann schon sehr daran orientiert, was die Menschen, für die dieses Programm gemacht wird, und das sind ja nicht die 16- und 17-Jährigen, auch nicht die 30-Jährigen, sondern eher die, sagen wir mal, ab 40-Jährigen, denen dann auch gefällt. Relativ offen, es ist ja kein klassisches Format. Und ich glaube, das alles zusammengenommen macht dann den Erfolg der Marke aus.
Allerdings hat natürlich Antenne Brandenburg Sachkenntnis von Formatradios übernommen. Es gab die Nürnberger Radioschule, die mal über das Programm rübergegangen ist, um bestimmte Dinge zu optimieren. Es gab einen richtigen Systemwechsel in der Musik von fast schlagerorientierten Programm mehr zu poporientierter Ausrichtung. Also immer wieder das Anpassen an einen Publikumsgeschmack, der auf breite Masse ausgerichtet war. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern damit ist der Antenne Brandenburg auch an den Start gegangen.
Das ist die Absicht des Programms. Das ist eben kein Special Interest Programm, sondern es ist ein Programm, das Mehrheiten erreichen soll und auch muss, denn unser öffentlich-rechtlicher Auftrag, nämlich die Menschen zu informieren über das, was in ihrem Land passiert. Das wollen wir nicht für eine kleine, zarte Minderheit, sondern das wollen wir für möglichst viele Leute. Jeder Mensch zahlt, oder eben die meisten Menschen zahlen Gebühren, sollen auch was dafür kriegen. Und insofern ist, wenn man die Ausrichtung auf Mehrheiten durchaus bewusst gewollt, um das, was unser Auftrag ist, auch in großem Umfang erfüllen zu können.
Nun gab es aber mit der Fusion ORB-SFB insofern ein neues Problem, dass man auch jetzt ähnlich ausgerichteten Wellen wie zum Beispiel 88.8 Konkurrenz macht. Das ist gelungen, glaube ich, aus meiner Sicht in den letzten Jahren weitgehend zu vermeiden, dass man sich hier kannibalisiert. Aber dennoch gibt es immer wieder Gerüchte, dass wenn der RBB immer weiter sparen muss, dass es hier zu neuen Kooperationsformen kommen muss, bis hin vielleicht sogar zu einer Auflösung beider Programme in einem neuen Programm. Sehen Sie das auch so?
Also im Moment sehe ich das nicht. Wir haben zwei Bundesländer und solange wir zwei Bundesländer haben, sehe ich nicht, dass wir die beiden Landesprogramme einstellen und was Neues machen. Wir haben ja gerade wieder eine frische Diskussion über die Fusion von Berlin und Brandenburg. Da schauen wir mal ab, was dabei herauskommt. Dann wird man sicher nochmal, käme es zu einer Fusion, wird man sicher nochmal neu nachdenken. Auch dann glaube ich nicht, dass man sofort anfangen wird, die beiden Programme aufzugeben. Dafür sind sie auch zu erfolgreich. Synergien gibt es ohnehin. Also es gibt ja eine Vielzahl von inhaltlicher Zusammenarbeit zwischen allen Programmen des RBB, nicht nur zwischen Antenne und Radio Berlin. Und das wird auch so bleiben und das werden wir ausbauen, soweit es irgend geht, ohne die Marken zu beschädigen, weil wir einfach wirtschaftlich auch dazu gezwungen sind.
Antenne Brandenburg, das ist Ihre Musik. Hier hören Sie immer die schönste Musik für Brandenburg. Von 5 bis 10 in Guten Morgen Brandenburg. Guten Morgen.
Sind wir wieder Ihr Olympia-Radio mit dem direkten Draht nach Vancouver?
Haben wir ordentlich Schlag und das Loch an Loch.
Wie schlimm steht es um unsere Straßen nach dem Mega-Winter in Brandenburg?
Ich bin's, der Friedrich.
Ich bin dabei.
Und da wird aber den Harzer Knaller von Guido Westerwelle in spätrömischer Dekadenz fabulieren.
Er hat obendrauf und zwischendurch und immer wieder die schönste Musik für Brandenburg.
Gut gelaunt in den Morgen. You got me. Antenne-Ratgeber Alltag. Wofür Tierhalter haften müssen.
Ja, Hunde beißen, Katzen kratzen, Pferde treten etc.
Ich war an diesem kleinen schwarzen Dackel schon vorbei. Da ist er mir in den Rücken gesprungen und hat mir einen neuen Anorak zerrissen.
Hier können Sie die Hundehalter wirklich nur anschreiben und wenn alles nichts hilft, wirklich vor Gericht gehen.
Immer im Einsatz und überall in Brandenburg zu Hause. Antenne-Verkehrsfliegerin Sandra Fritsch.
Wie sieht's denn jetzt aus, Sandra?
Da habe ich eine gute Nachricht. Der Unfallwagen ist verladen, die Unfallstelle geräumt und auch der Stau, der hat sich hier wieder abgebaut.
Antenne Brandenburg, der beste Service für Sie.
Karl Möller, überall wird gekürzt. Warum verschonen Sie ausgerechnet den Bildungssektor?
Ja, selber, Majestät. Damit in ein paar Jahren mal einer der Schule verlässt, der rechnen kann.
20 Jahre Antenne Brandenburg. Rechnen Sie mit uns.
Wir machen Sie jetzt jeden Tag zum 20-fachen Gewinner.
20 Flaschen Sekt.
20 Meter roten Teppich.
20 Kilogramm Gummibärchen zum Frühstück.
Ich grüße alle Hörer von Antenne Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch. Nicht Sie, die Hörer, sondern Antenne Brandenburg hat Geburtstag.
Ja. Mein Name ist Sebastian Krumbiegel und ich gratuliere Antenne Brandenburg aufs Herzlichste. Die spielen gute Musik, zum Beispiel meine.
Komm, ich bring dich durch die Nacht. Like a hobo from a broken home.
20 Jahre Antenne Brandenburg, das ist Anlass, einen Glückwunsch loszuwerden. Viel Erfolg, alles Gute, Ihr Peter Maffay.
Antenne Brandenburg präsentiert die größten Stars, die spektakulärsten Konzerte.
Eric Clapton, Udo Jürgens, die Scorpions.
Und die Höhepunkte im ganzen Land. 6. Mai. Antenne Brandenburg feiert mit Ihnen 20 Jahre Antenne Brandenburg. Eine Gala mit großer Besetzung. Das Filmorchester Babelsberg, Roger Hodgson, Silly und Annette Louisan.
Was ich nicht verwillt, ich habe nur mein Herz mit meinem Telefon und mein PC vernetzt.
Wo bist du? Wo bist du? Warum kommst du nicht?
Schönste Musik.
Den ganzen Tag die besten Infos, die schönste Musik. Das ist Antenne Brandenburg.
Antenne.
Zum Abschluss noch zwei Fragmente vom Vormittag des 6. Mai 1990.
Auf Antenne Brandenburg.
Ja, schon, oder? Sie möge wachsen, blühen und gedeihen.
Aber sie steht.
Liebe Hörer, Sie hören es, wir sind da unüberhörbar. Trotz Schwierigkeiten,
vorher, trotz Schwierigkeiten, Stunden noch vor Sendebeginn, Antenne Brandenburg sendet. Ich werde diese Runde hier dann gleich vorstellen. Aber ich möchte vielleicht erstmal allen Hörern, die uns jetzt hören, sagen, wir rechnen fest mit Ihnen, dass Sie von dieser ersten Sendeminute an, wer hat diese Chance, einen Sender dann vielleicht über viele Jahre begleiten zu können, fest an unserer Seite stehen mit Antenne Brandenburg, also der Sender im künftigen Land Brandenburg. Ich sprach von Schwierigkeiten. Ich möchte vielleicht doch mal zwei Sätze hier noch vorwegnehmen. Am Freitag wurde uns bekannt, dass die uns von der Generalintendanz des Rundfunks der DDR fest zugesagte Frequenz 99,7 nun doch nicht bis 20 Uhr senden wird, sondern bereits 13 Uhr uns wieder weggenommen wird. Radio DDR 2 hat protestiert. Ich muss dazu sagen, wir hatten die feste Zusage. Radio DDR 2 hatte auch ganz klar eine andere Frequenz angeboten bekommen. Und dass das Ganze so kurzfristig geschah, hat Sie, liebe Hörer, wie viele Anrufe heute Morgen gezeigt haben, natürlich verwirrt. Das Gleiche trifft Sigrid für die Frankfurter natürlich zu.
Ebenso.
Wir haben ganz kurzfristig tauschen müssen, die 93.1, die 99.7, sodass also hier, das war der Sektkorken, sodass also hier eine absolute Verwirrnis entstand. Wir möchten uns dafür in Gänsefüßchen ganz herzlich bei der Generalintendanz des Rundfunks in Berlin bedanken. Sie haben für diese Verwirrung gesorgt. Es war mal wieder ein Knüppel zwischen die Beine von Antenne Brandenburg, aber er wird uns nicht stören, das müssen wir hier auch ganz klar sagen. Wir sind auf Sendung und wir werden weiter senden.
Und wir haben vielleicht eine große Hoffnung. Unser neuer Medienminister Dr. Müller setzt ja auf die Medienvielfalt und er hat ein Herz für die Entwicklung der Landesrundfunkanstalten. Und das lässt uns tatsächlich hoffen, würde ich sagen. Ne?
Und die sorbischen Hörer haben auch einen großen Vorteil. Ja. Sie können endlich ihr Programm in guter Qualität empfangen im niedersorbischen Bereich. Und der Intendant des Berliner Rundfunks hat uns freundlicherweise die 95,1 Megahertz zur Verfügung gestellt.
Ja, und vor wenigen Minuten haben wir mit DT gesprochen. Auch da gab es keine Probleme. Die 93,1 hat uns DT auch zur Verfügung gestellt. Also wollen wir das Positive auch mal dazu sagen. Aber jetzt endlich, wir reden schon alle und ich habe meine Gesprächspartner oder unsere Gäste hier noch gar nicht vorgestellt.
Wir sind ja eigentlich keine Gäste. Wir haben angestoßen, auch mal trinken erstmal.
Ja.
Angestoßen. Also Geräusche sind wichtig beim Rundfunk, aber Prost.
Also beim Trinken werden wir hoffentlich nicht so viel Geräusch machen.
Anstoßen werden wir noch öfter.
Ja, das hoffen wir stark. Also ich möchte vielleicht erstmal sagen, es sind keine Gäste, sondern wir sind ja, wie gesagt, zusammen die Kollegen aus Frankfurt und Cottbus nun mit Ladies First, Sigrid Linder, Direktorin also des Senders Frankfurt. Oder unseren Hörern nehme ich an, gar nicht so unbekannt, denn wir haben ja schon über Jahre hinweg im Sommer zusammengearbeitet.
So ist es, ja.
Andreas Zenker, vielleicht in diesen Gegenden hier von der Rundfunkstimme her zumindest noch nicht so bekannt, also Direktor in Cottbus.
Das macht nichts.
Wir hoffen, Andreas, dich auch oft jetzt ja auch hier in Potsdam hören zu haben. Mein Name Dieter Schneider, ich darf es nochmal vielleicht sagen für diejenigen, die neu dazugekommen sind.
Mit Funktion sind. Dieter Schneider, ja, Direktor vom Sender Potsdam. Ja.
So, aber nun die Gäste. Ich würde vielleicht sagen, bleiben wir mal bei diesem Ladies First. Ich darf mal sagen, wen wir mitgebracht haben. Den Potsdamern brauche ich Sie nicht vorstellen. Sie haben sie über viele Jahre hinweg an vielen Sonntagen gehört, aber vielleicht den Hörern in Frankfurt und Cottbus. Gisela Heller, Schriftstellerin, die seit vielen Jahren auf Fontanes Faden gewandert ist, leider sich ein bisschen jetzt zurückgezogen hat aus gesundheitlichen Gründen, aber wir freuen uns umso mehr, Gisela, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Einen schönen guten Morgen erstmal. Sie haben
das
so viele Sprüche. So, nun vielleicht.
Vielleicht darf ich mal fortsetzen. Übrigens, Gisela Heller wandelte ja auch auf den Spuren von Tanis in unserer Region, nicht wahr? Aber hier an meiner Seite ist Joachim Winkler, Obermuseumsrat, muss man hinzufügen, Direktor des Museums Viadrina, ein interessanter Name, über den wir noch reden werden. Naja, und er hat uns Geschichten aus dem Land Brandenburg, speziell aus dem Oderland, mitgebracht. Mhm.
Andreas.
Cottbus, ja. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, für diese Sendung einen Mann zu gewinnen, der als Landschaftsplaner, Landschaftsgestalter internationales Ansehen genießt, der nach dem Krieg an der Neugestaltung der Insel Rügen mitwirkte, die Pflanzung der mitteldeutschen Autobahn leitete und speziell im Bezirk Cottbus jahrzehntelang tote Bergbaufolgelandschaften wieder zum Leben mit erweckte. Herr Dr. Otto Rindt, heute 83 Jahre, hat gesagt, für Antenne Brandenburg ist er da, da kommt er mit.
Also wir sagen Bravo, ja.
So, und ich würde sagen, dass wir nicht erst den Eindruck erwecken, bei uns wird nur geredet, machen wir erstmal eine Musik. Mal sagen, Andreas hatte schon damit begonnen. Was bringt denn jeder ein? Wir müssen ja auch mal klar sagen, wir haben viele Jahre jeder für sich gesendet und gekämpft und nun muss man das zusammenfügen und das geht natürlich nicht ohne Kompromisse ab. Es bringt aber auch noch viel Gutes mit sich, denn jeder bringt ja etwas ein, was er selber in dieser ganzen Zeit sich selbst geschaffen hat. Sagen wir mal, Cottbus Radio Café zum Beispiel war ein Stichwort.
Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest. Cottbus, Potsdam, Frankfurt sind ja relativ kleine Funkhäuser. Es gibt eine sehr exakte Arbeitsteilung, damit wir das alles bewältigen können. Cottbus wird immer Montag und Donnerstag dran sein bis 20 Uhr. Frankfurt am Mittwoch und Potsdam Dienstag und Freitag. Und dann am Wochenende geht mal die Runde rum, dass hier dran ist. Ja, Cottbuser Spezialität, das Radiokaffee. Mhm. Ein bisschen Klatsch und Ratsch, alles, was die Leute interessiert. Von der gestylten Haarfrisur bis hin zu, ja, was noch?
Sag du mal, bis zur neuesten,
Mode, zeigt
ja, bis zum neuesten Lippenstift.
Vom SFB, die uns schon die ganze Zeit hier filmen. Werden wir wieder gefilmt jetzt?
Nein. Na, jetzt nicht gut.
Bis zum neuesten Lippenstift.
Wir lassen uns nicht filmen, ja.
Alle Dinge, die also den Hörer interessieren, mit viel Telefonspiel, Ratgeberrunden etc. Naja, und die Jingle-Produktion.
Ja, sagen wir doch gleich mal Montag 9 Uhr hören am besten. Ja, das ist
Montag,
das erste Radio-Café
bei der Antenne Brandenburg. Cottbus hat ja die Möglichkeit, auch Musik zu produzieren. Wir haben ja doch einen ganz schönen Park an Technik, der da rumsteht, und den wollen wir weiterhin auch nutzen.
Mhm. Na, vielleicht setze ich mal fort, denn, also eins muss ich sagen, ist kein Kompromiss. Brandenburg entdeckt die neue Sendereihe, die kommt genau uns entgegen, denn wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit der Geschichte unserer Region. Da gab es mal eine Sendung mit Ortschronisten, Pfarrern und Museologen. Also prima, dass es hier aufgenommen worden ist, wir gemeinsam das machen. Und dann haben wir bei uns in der Tea Time, wir sind am Mittwoch das erste Mal, also mit dieser Sendung dran, die eigentlich sonst immer hieß Start ins Wochenende. Da sind 2 Stunden live, entweder vor einem Café oder vor einem Kaufhaus, mit Sponsoren natürlich. Die letzte Sendung lief so, dass wir also gefragt haben, wie wird denn der Duft in den Kaffee hineinproduziert, und Chibo hatte uns Kaffeemaschinen dafür zur Verfügung gestellt, und die Gewinner haben die bekommen. Das nächste Mal kann ich gleich schon sagen, also am Mittwoch, stellen wir die Frage, was sind denn standbegattete Weiseln? Weiß das jemand hier in der Runde? Na gut, also wir wollen,
nein,
bitte nicht verraten, es gibt dann Bienenwachskerzen, Bienenwachskerzen, Bienenhonig und alles, was mit Bienen zusammenhängt, als Präsente. Also eine Sendung live mit vielen Überraschungen, mit viel Gag und Humor. Und natürlich auch mit Verbrauchertipps, um es mal ganz offen zu sagen.
Du, wir müssen mal aufpassen bei der Verteilung der Finanzen. Frankfurt hat zu viele Preise.
Ja, offensichtlich.
Das geht ins Ohr. Sender Cottbus Schlagererinnerungen. Alfred.
Hallo, liebe Evergreen-Freunde, heute nicht wie gewohnt aus dem Cottbuser Funkhaus, sondern aus besonderem Anlass aus dem Potsdamer Funkhaus. Denn vor einer Stunde, da begann der Senderverbund Potsdam, Frankfurt und Cottbus mit seiner Antenne Brandenburg. Da bin ich natürlich nicht allein hier, sondern Kollegen aus den Funkhäusern sind dabei. Der Hausherr hier, Alfred Rosso.
Ja, mein Alfred, wie gesagt.
Und aus Frankfurt?
Ja, aus Frankfurt kein Alfred, sondern Heinz-Werner Griebel.
Ja, wir drei wollen versuchen, Ihnen die nächste Stunde ein bisschen angenehm, musikalisch angenehm machen. Und was hast du mitgemacht, Alfred?
Ja, also schau mal in die Kiste. Dass Evergreens sein sollen, die heute laufen, habe ich mir gesagt, nimmst du einen, den alle kennen, In the Mood, gespielt vom Orchester Glenn Miller.
Das ist eine feine Sache.
Ja, und ich dachte, wenn wir schon international sind, auch an eine internationale Melodie von Henry Betty, an Ceci Bon.
Ja, und schließen wir noch einen dritten aus Cottbus an. Rote Rosen und Vergissenmeinnicht singt dann Helen Shapiro, eine Melodie, die in Cottbus 10 Jahre lang die Nummer 1 war.
Service. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin-Abo in der ARD-Audiothek mit der Glockenfunktion. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Ich freue mich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Das letzte Wort kommt von Otto Walkes.
Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute. Holy. Ich grüße alle Hörer von Antenne Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch. Nicht Sie, die Hörer, sondern Antenne Brandenburg hat Geburtstag. Ja. Darüber freuen wir uns natürlich. Holy. Happy Birthday to you.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.